Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Carsten Huck heute direkt und live von der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich, so viele zahlreiche Gäste hier am Stand von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich ganz besonders auch, hier auf dem Podium Nicole Seifert begrüßen zu dürfen und Stefan Abarbanel. Beide haben neue Bücher geschrieben in diesem Frühjahr. Wir werden uns darüber unterhalten jetzt in der Sendung. Beide haben unterschiedliche Bücher geschrieben. Nicole Seifert, studierte Literaturwissenschaftlerin, Verlagsbuchhändlerin gelernte, Autorin, Übersetzerin, also eine ganze Menge, beschäftigt sich in ihrem neuen Buch mit Frauen, und zwar mit den Frauen der Gruppe 47. Die Gruppe 47, der Mythos der deutschen Literaturgeschichte der Nachkriegszeit, hat einige, ja, sagen wir ruhig, schwarze Flecken. Und ein bisschen erhellt uns Nicole Seifert diese schwarzen Flecken, die mit der Existenz der Frauen dieser Gruppe zu tun haben. Und ähnlich es tut auch Stefan Abarbanel, und zwar in seinem Roman. Das ist sein vierter Roman. Stefan Abarbanel war lange Zeit Kulturchef des RBB und hat jetzt seinen vierten Roman vorgelegt. Es geht um Paula Ben-Gurion. David Ben-Gurion kennen Sie sicherlich alle, legendärer Staatsgründer Israels, hatte eine Frau. Und dieser Roman, also letztlich ist es eine Art feministischer Roman. Ein Mann schreibt ein Buch über die Frau im Schatten dieses Staatsmannes, von dem man sehr viel weiß. Von seiner Frau weiß man sehr viel weniger, aber nach der Lektüre dieses Romans dann doch ein bisschen mehr. Ich würde vielleicht gerne beginnen mit den Frauen der Gruppe 47. Es sind mehrere. Und ganz am Anfang haben wir da einen Haufen ehemaliger Wehrmachtssoldaten, die sich zusammentun und Literatur fabrizieren möchten. Und das ist ja schon mal so als Einstieg gar keine leichte Situation für eine Frau, da in dieser Gruppe Fuß zu fassen. Wie war denn das, Nicole Seifert, am Anfang? Wie viele Frauen gab es überhaupt, die dabei waren? Und was war ursprünglich ihre Funktion?
Ja, also die Gruppe 47 war ja später sehr groß und wichtig, aber zunächst am Anfang war die sowieso sehr klein und bestand eben tatsächlich aus Kriegsheimkehrern, die zum Teil aber auch vorher schon geschrieben hatten. Also das, sie wollten nicht gemeinsam anfangen, aber sie wollten sich austauschen über das, woran sie gerade sitzen. Und das haben sie, das allererste Treffen fand statt im Haus von Ilse Schneider-Lengiel, die ihr Elternhaus dafür zur Verfügung gestellt hat, also ursprünglich ihr Elternhaus, dann ihr Haus im Allgäu. Und dadurch, dass sie die Gastgeberin war und das ja noch eine Zeit war, 1947, wo es auch, wo erstmal die Essensmarken eingesammelt werden mussten und man zusehen musste, wer übernachtet wo, wo kommt das Essen für alle her, ist sie dann sehr schnell festgelegt worden auf diese Gastgeberinnenrolle und taucht auch in der Geschichte im Grunde nur als die Gastgeberin auf, die dann Hans-Werner Richter, der die Gruppe ins Leben gerufen hat und dann auch ihr Haupthistoriker war für lange Zeit, bei dem kommt sie zum Beispiel nur als Gastgeberin vor. Dabei war sie eben auch Lyrikerin und hat surrealistische Lyrik verfasst.
Sie erwähnen Hans-Werner Richter, der ja im Prinzip die Geschichte dieser Gruppe geschrieben hat. Er ist der Chronist, also bis in die 70er, 80er Jahre. Das ist natürlich dann auch ein gewisser Blick auf zum Beispiel diese erste Frau, die Gastgeberin war, nur Gastgeberin. Man erfährt, dass die auch, glaube ich, nackt gebadet hat.
Eine der mitgereisten Ehefrauen. Aber sowas, wenn Hans-Werner Richter erzählt, bekommt sowas immer einen prominenten Stellenwert.
Das wird vermerkt. Und ich habe dann bei den weiteren Frauen, die Sie auch erwähnen in Ihrem Buch, oft das Gefühl gehabt, dass sie wirklich durch den männlichen Blick eingegrenzt wurden in dem, was sie eigentlich waren. Sie erwähnen auch, dass die Frauen, die Autorinnen und nicht nur die Autorinnen, die gelesen haben in der Gruppe, sondern auch die Ehefrauen mitunter der lesenden Autoren, gebildete Frauen waren, Frauen, die selber geschrieben haben, Frauen, die in ihrer Literatur sogar von der Ästhetik her den Männern voraus waren.
Ja, das muss ich sagen, das ist rückblickend jetzt total logisch, aber am Anfang hat mich das auch erstmal überrascht. Es war ja einfach so, die Männer waren im Krieg und die Frauen haben studiert, oft noch erstaunlich lange. Also das war mir zum Beispiel gar nicht klar, wie lange die Universitäten oft noch also funktioniert haben, auch während des Krieges. Und das heißt, die waren, die hatten sozusagen das Ästhetische, das viel mehr drauf, weil sie einfach Zeit hatten, sich damit zu befassen. Und dann haben sie es natürlich auch angewandt. Und nun ist es ja aber so, dass die Literaturkritik das nur sehen und erkennen kann, wenn sie selber auch auf der entsprechenden Höhe ist. Und die Schreibenden haben sich ja untereinander zunächst selber kritisiert. Das war am Anfang sehr stark ein Werkstattcharakter, bevor dann so richtig Reich-Ranicki und Walter Jens und so dazu kam und es so eine richtige Kritikerriege gab dann in den 50ern mehr. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es eben ein spezielles Programm gab, wie man schreiben sollte. Und das war diese Kahlschlag-Literatur, diese sogenannte. Das sollte eben möglichst realistisch, möglichst pur sein, orientiert an Hemingway und Faulkner. Und das haben die meisten Frauen nicht gemacht. Die waren eben viel mehr auch vom Surrealismus, vom Unbewussten, Assoziativen beeinflusst und haben dadurch ganz anders geschrieben. Und das war auch nicht so gewünscht, weil es zu Themen führte, die tabuisiert waren.
Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung machen aus den späten 40er Jahren in die 60er Jahre. Wir kommen jetzt von Deutschland nach Israel. Ende der 40er Jahre gründete sich nicht nur die Bundesrepublik und die DDR, sondern eben auch der Staat Israel. Maßgeblich zu verdanken war das David Ben-Gurion. Und Stefan Ababanel hat nun eine Geschichte geschrieben über Paula Ben-Gurion, die mit ihrem Mann David Ben-Gurion in den 60er Jahren irgendwo in der Negev-Wüste in einem kleinen Kibbuz lebt. Das war eine Entscheidung des ehemaligen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion, der es ernst meint und sagte, wir müssen diesen Staat aufbauen. Und ich habe jetzt lange genug Politik gemacht, wir haben diesen Staat. Ich gehe jetzt in einen Kibbuz und werde dort mit den jungen Menschen weiter die Wüste urbar machen. Seine Frau war nicht ganz so von dieser Idee begeistert, oder?
Sie war von einigen Ideen nicht begeistert. Und das hat mich erstaunt, dass dieser Mann die Opposition eigentlich im Hause hatte. Paula, ich bin auf Zufall auf sie gestoßen, habe dann sehr viel recherchiert und gemerkt, es gibt kaum Material über sie. Auch in Israel haben die alle gesagt, um Gottes Willen, da haben wir einen weißen Fleck, obwohl sie wirklich die Frau des bedeutenden Ministerpräsidenten war. Und ich bin ihr nachgespürt und habe gemerkt, sie war widerständig. Sie war wortgewandt, sie war direkt, sie war manchmal übergriffig. Und sie hat diesen Staat mit äußerster Skepsis gesehen. Sie kommt aus Minsk, ist als junge Frau nach Amerika geschickt worden von ihren Eltern, wollte Amerikanerin werden, wurde Amerikanerin, Krankenschwester, wollte Karriere machen und kam dem anarchistischen Movement um Emma Goldman nahe. Das heißt, sie hat sehr stark anarchische Ideen gehabt, hat bei Leo Trotzki gehört, mit dem sie angebändelt hat und so weiter, bis eines Tages ein kleiner Mann mit schlechten Manieren erschien aus Płońsk in Polen, der David Grün hieß und sich dann David Ben-Gurion nannte. Und irgendwie haben die beiden zueinander gefunden, obwohl sie völlig unterschiedlich waren eigentlich. Und diese Lebensgemeinschaft und diese Lebensgeschichte der beiden habe ich versucht, in diesem Roman einzufangen. Allerdings, ich beschreibe sie über einen Tag nur, 1966, einen besonderen Tag.
Genau, das ist der Tag, bevor Konrad Adenauer, auch mittlerweile nicht mehr deutscher Kanzler, seinen alten, wie er sagte, auch Freund David Ben-Gurion in der Negev-Wüste im Kibbuz besuchen wollte. Das Interessante ist, beide Staatsmänner sind sich persönlich ja nur einmal begegnet vorher. Sie bezeichneten sich gegenseitig als Freunde. Und Paula weiß eigentlich auch gar nicht so recht, was das denn jetzt noch soll, warum dieser Deutsche da kommt. Und man überlegt, was kann man dem anbieten? Der hat einen empfindlichen Magen. Man überlegt, der ist ja auch schon hochbetagt. Was ist, wenn er Mittagsschlaf machen will? Wo können wir ihn hinlegen? Und ihr ist das eigentlich alles ein bisschen zu viel. Sie tauscht sich aus mit anderen Frauen im Kibbuz. Wie ich überhaupt finde, dass die Frauenfiguren in diesem Roman sehr viel prägnanter sind, also sehr scharf gezeichnet, egal ob das die Köchin ist, egal ob das eine ehemalige Pilotin ist, egal ob das eine junge Freundin von Paula Ben-Gurion ist, die aus Amerika kommt und ausprobieren möchte, ob sie ein Leben in diesem Kibbutz führen kann. Und es gibt eine interessante Beziehung zwischen diesen beiden, diesem jungen Mädchen aus Amerika und der ja auch schon etwas älteren Paula.
Ja, das ist eine Art Beziehung, die ich nicht näher qualifizieren möchte, weil man, das können Sie lesen, aber es ist in der Tat so, übrigens diese Figur ist erfunden, viele Figuren, die da sind, in dem Buch sind real. Ich habe mich versucht, möglichst an die historischen Fakten zu halten, die ich finden konnte, es waren nicht sehr viel. Ich habe zum Glück noch Zeitzeugen gefunden, die sie gekannt haben. Ältere Menschen, die mir sehr offen erzählt haben aus ihrer Zeit in der Wüste und mir also Dinge erzählt haben, berichtet haben, die ich nicht wusste. Und in der Tat, diese eine junge Frau ist für sie ganz wichtig, weil Paula fühlt sich eigentlich total unwohl in dieser Wüste, mal wieder in ihrem Leben. Und jetzt hat sie sozusagen einen kleinen Kontakt zu einer jungen Amerikanerin, das ist für sie wichtig, weil sie hat so eine Amerika-Tick fast, so eine Beziehung. Und ja, die entwickeln gemeinsam Ideen, wie das Leben eigentlich sein könnte. Diese Geschichte mit dem Bett, das ist so eine typische Paula-Geschichte. Als der Adenauer mittags müde ist, sagt sie, Herr Adenauer, Sie können sich sicherlich mal hinlegen, wollen sich doch mal hinlegen. Sagt, das würde ich sehr gerne machen. Sagt sie, wir haben ein Problem. Wir haben in unserer kleinen Hütte kein Bett für Sie. Aber Sie können sich in mein Bett legen, wenn Sie das wollen. Und Adenauer sagt, ja. Und tatsächlich pennt er. Diese Geschichte habe ich in einer kleinen Notiz bei Michael Burchardt entdeckt in dem Buch Eine unmögliche Freundschaft. Hermann Schreiber, damals Spiegelkorrespondent, hat die Reise begleitet und hat diese ganze Szenerie damals beschrieben. Und ich habe gedacht, dieses Bild, dass der Adenauer in der Wüste, in einem Bett, über 90, in dem Bett der Staatsgründerfrau von Israel liegt, erzählt so viel, dass ich da was drumherum bauen möchte. Und dann war mir klar, ich kann aber diesen Tag nicht beschreiben, denn dann wären es die Männer wieder, die ihn machen. Adenauer, Ben-Gurion und so weiter. Paula wäre dann die dritte nur im Bunde gewesen. Aber der Tag davor, die Vorbereitung und all das, was geplant werden muss, die Gespräche führen, das war ihr Job. Und das macht sie, wir begleiten sie einen Tag lang, wie sie sich auf diesen Besuch einstellt, sie voller innerer Fragen ist und eigentlich weg möchte aus diesem Ort in der Wüste. Sie findet das schrecklich.
Erzählt wird aber eben auch ihre Lebensgeschichte rückblickend. Also das ist das Schöne, man erfährt, es ist eigentlich eine Art Biografie dieser Frau. Also es geht zurück bis in ihr Elternhaus, es geht in die Zeit in Amerika. Sie haben gerade Zeitzeugen erwähnt, mit denen Sie sprechen konnten. Die Frage stelle ich Ihnen, Frau Seifert, auch gerne nochmal. Wie haben Sie Ihr Buch geschrieben? Mit wem konnten Sie sprechen? Oder haben Sie sich einfach auf diese Männerschilderungen verlassen?
Nee. Also klar war natürlich, ich brauche die... Geschichte der Gruppe wurde bisher von Männern geschrieben und natürlich musste ich mir die anschauen und musste auch erstmal gucken, wie haben denn die Männer die Frauen erzählt, sofern sie sie erzählt haben, weil das ja auch erklärt, warum wir eben entweder gar keinen Begriff von diesen Frauen haben oder so ein komisches Bild. Also denn die Frauen, die uns in Erinnerung geblieben sind, sind uns nicht unbedingt als Autorinnen in Erinnerung geblieben, sondern eben als Verrückte oder also auch selbst Ingeborg Bachmann, so eine große Autorin, ist ja vor allem so wegen, ja, wurde eben immer auch so als einerseits sehr unsicher, andererseits sehr selbstbewusst. Also es ist immer so eine komische Chimäre. Und das habe ich mir angeguckt. Dann habe ich sehr viel gesucht, was es, und gefunden auch erstaunlich. Also mehr als ich gedacht habe, von den Frauen selber. Tagebücher, Berichte, auch ein bisschen Autobiografisches. Und mit drei Autorinnen, die noch leben und zu denen ich Kontakt aufnehmen konnte, konnte ich sprechen. Mit Elisabeth Plessen, Ingrid Bacher und Barbara Frischmuth.
Ich habe mir mal ein paar Begriffe notiert, mit denen die Frauen der Gruppe 47 charakterisiert wurden. Von den männlichen Kollegen, aber auch von der Kritik. Da war die Rede, eben Ingeborg Bachmann ist ein Beispiel, aber auch die anderen als Undine, als Melusine, als Medusa oder als Sphinx. Das ist schon heftig, wenn man sich das heute mal so vorstellt.
Also ja, einiges daran ist heftig. Hexe kommt auch vor, Pippi Langstrumpf. Also es ist wirklich, es ist alles so dabei aus diesem Bereich der imaginierten Weiblichkeit, wie Silvia Bovenschen das genannt hat. Und das ist schon, das ist deshalb so krass, weil es eben nichts war, was irgendwie so auf einer Schiene lief, sondern das war im Grunde alles. Diese Bilder haben sich so vor die wurden so vor die Autorinnen gestellt, dass es um deren Werk und um die Autorinnen als eigenständige Künstlerinnen überhaupt nicht mehr ging. Und das ist dann eben schon wirklich dramatisch.
Ja, das ist also die komplette Abwertung eigentlich eines literarischen, künstlerischen Werkes.
Es zeigt eben auch, dass die, ich erzähle, was die Quellen erzählen. Und die Quellen erzählen, dass die Frauen als Frauen wahrgenommen wurden, als Körper, aber eben nicht mit ihrem Werk und nicht als Kollegin.
Sie wurden als Frauen, als Körper wahrgenommen. Also das heißt durchaus sexualisiert auch.
Auf jeden Fall. Und das ist eben auch, also einerseits denkt man, ja, natürlich waren die 50er, 60er Jahre sexistisch. Das ist ja klar. Aber das Ausmaß, in dem das an die Stelle einer wirklichen Auseinandersetzung getreten ist und eben nicht nur mitlief, das hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen.
Ich fand auch erschreckend, Sie zitieren das, dass Hans-Werner Richter im Nachhinein einen Vorfall bei einer Tagung dann als kleinen Bordellstreich beschreibt, was also eine komplette Ignorierung eigentlich dieser, also ein Schönreden einer Situation ist, das würde ihm heute wahrscheinlich nicht mehr durchgehen können, ne?
Ja, das war die Tagung in Niendorf, nach der noch eine Party stattfinden sollte. Und es wurde ein Geheimnis draus gemacht, wo die stattfindet. Und dann haben sich alle auf den Weg gemacht vom NDR im Bus. Und dann landet man im Bordell. Und dann waren Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger einigermaßen, haben sich einigermaßen unwohl gefühlt, was Hans-Werner Richter wahnsinnig komisch fand. Und dann in seinem Artikel das Etablissement der Schmetterlinge verewigt hat. Und davon, von dieser Wortschöpfung war er so angetan, dass er das ganze Buch mit Artikeln dann danach benannt hat. Und das Schockierende ist eben, das waren ja Intellektuelle. Das waren ja kein Fußballclub oder Kleingartenverein oder ich möchte, also nichts gegen Kleingärtner und Fußballfans. Das waren ja, die haben ja was auf sich gehalten. Also die hätten irgendwie auf einem anderen Niveau sich mit den Frauen auseinandersetzen sollen.
Sie stellen uns aber auch Frauen vor, die widerständig sind. Manche, die dann ihre Kritik auch äußern. Andere, die die Gruppe 47 trotz Einladung zu lesen nicht wieder besuchen, denen es eigentlich reicht. Dieses widerständige, Stefan Ababanel, ist das etwas, was auch David Ben-Gurion an seiner Frau gefallen haben mag? Denn Sie sagten ja schon, eigentlich passten die gar nicht zueinander. Was war das Geheimnis dieser jahrzehntelangen Ehe?
Das ist schwer zu ergründen. Man kann auch die Frage wirklich stellen, war das eine Liebesbeziehung? Ja, am Ende des Lebens würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Als sie gestorben ist, sie ist ein paar Jahre vor ihm gestorben, ist ihm das sehr, sehr angegangen. Und es hat ihn auch ein paar Jahre wirklich, wirklich umgetrieben. Aber lange Zeit lang waren die im Schlagabtausch beschäftigt. Gut, sie hatten ein hartes Leben, sie haben drei Kinder gehabt. Sie musste sich um die Kinder kümmern, hat das auch gemacht, hat diese Rolle adaptiert und auch angenommen. Sie hat hinterher gesagt, als jemand sie gefragt hat, wieso sie diesen Mann geheiratet hat, ich habe erkannt, dass das ein bedeutender Mann ist oder werden wird. Und ich möchte ihm helfen dabei. Also sie hat so eine Art Supportrolle übernommen, aber das macht ja noch keine Beziehung aus, schon gar keine Liebesbeziehung und keine Ehe. Und sie ist in ihrer Drastik ihm gegenüber natürlich immer ein Korrektiv gewesen auch. Also er hatte da nicht viel zu melden manchmal. Ich habe witzigerweise eine Frau zufällig getroffen, die hat beschrieben, wie die miteinander umgegangen sind teilweise und sagt, waren die liebenswert? Also wenn man die als Ehepaar traf und die haben gezögert und gesagt, nee. Aber ich sag, können Sie mir noch Anekdoten erzählen vielleicht von den beiden? Und dann hat sie gesagt, everything Paula said was an Anekdote. Also alles, was Paula sagt, war eine Anekdote. Es ging immer irgendwie in die Mitte. Sie hat nie Kompromisse gemacht. Sie zu Dag Hammarskjöld, dem großen UN-Generalsekretär, gesagt, über den Tisch beim Essen hinweg, wieso heiraten Sie eigentlich nicht? Er war ganz verlegen, sagte, ich habe keine Zeit zu heiraten. Mein Mann hat auch keine Zeit, aber er hat mich geheiratet. Ja, aber warum soll ich heiraten? Dann haben sie mehr Probleme zu Hause und die Politik ist nicht mehr so wichtig. So hat sie gesprochen und das bei Staatsempfängen und die Leute sind manchmal unterm Tisch verschwunden. Aber irgendwie haben sie gesagt, die Frau hat Mut, die ist respektlos. Und wenn jemand zu ihr wagte, sie wäre mit dem Ministerpräsidenten verheiratet, sie gesagt, nein, ich bin mit Ben-Gurion verheiratet. Also sie wollte jede Eitelkeit und jedes Staatsdenken irgendwie fernhalten. Aber sie hat auch sehr gelitten, übrigens auch unter seinen Liebschaften. Das muss man auch sagen, er hat viele Beziehungen gehabt.
Sie schreiben, was für Ben-Gurion der Staat war, das war Ben-Gurion für Paula. Also sozusagen ein Projekt, was man voranbringen muss. Das, was sie sich an Widerständigkeit erlaubt hat im Israel der Nachkriegszeit, war das möglich? In Deutschland der Nachkriegszeit, glaube ich, weniger. Zumindest was die Frauen in der Gruppe 47 angeht, die Sie uns in Ihrem Buch vorstellen, Frau Seifert.
Das war einfach eine Zeit, wo es um Wiederaufbau ging und auch um Wiederherstellung der Ordnung. Und da waren sich doch alle Parteien auch einig, dass dazu auch diese Geschlechternormen wieder traditionell sein müssen.
Lesen Sie, ich bedanke mich für heute. Es geht jetzt hier gleich auf der Bühne weiter mit Lakonisch elegant und im Programm von Deutschlandfunk mit Forschung aktuell.